ARD.
Ha! Da sind Sie, Lieutenant! Die gesuchte Frau! Dina!
Es ist die Frau, die freitags nicht kann. Nein, freitags ist sie nieder.
In dieser Folge erleben wir, wie zwei Worte ihr komplettes Leben auf den Kopf stellen.
Es war wie so ein Sog, der dich mitgezogen hat. Es ging auf einmal ganz schnell. Es war nicht so, dass man irgendwie sich einmal oder zweimal die Woche noch getroffen hat bei Andi im Kinderzimmer zum Musik machen, sondern auf einmal war diese Platte da und dann war jeder Tag mit Terminen voll und bist in so einen Strudel geraten, bist halt mitgeschwommen.
Die Fantastischen Vier sind plötzlich Popstars.
Also für mich war es eine sehr dunkle Erfahrung. Ich fand das total, totale Upturn. Ich fand das totale Betrug von dem, was ich erwartet habe.
1, 2, 3. Fanta 4, Forever Baby.
Ist ein ARD. Podcast von SWR 3.
Ich bin ein bisschen freudig erregt.
Das ist Folge 2, die ersten Gangster-Rapper Deutschlands. Ich bin Felix.
Und ich bin Nils.
Bevor die Fantastischen Vier Popstars geworden sind, waren sie erstmal Radiostars. Also auf eine Art. Und dafür verantwortlich ist der da.
Mein Name ist Bernie Berntaler, Bernie B in The Place to Be. Und ich hatte damals von 89 bis 94 einen Radiosender in Stuttgart, genannt Hit House Radio. Und die Fantastischen Vier bekamen bei mir ihre allererste Radiosendung, ihre erste eigene Radiosendung. Die Sendung hieß Die vierte Dimension auf Hit House Radio.
Das hier ist Dings, Messier und The All Kings Men und das Lied heißt The Better Half.
Und weißt du, was wir hören?
Was hören wir jetzt?
Die vierte Dimension.
Das ist wahr, wir hören sie, wir hören die vierte Dimension mit den Fantastischen Vier und es ist jetzt so irgendwie 6:30 herum.
Irgendwie um den Dreh.
Wurde halt wild durcheinander gerappt, geredet, gejammt und die Jungs haben Platten vorgestellt, haben eigene Tracks von sich vorgestellt, Remixe von sich vorgestellt und es war teilweise ein totales Durcheinander, ein totales Chaos.
Dass er uns diese Plattform da ermöglicht hat, war schon sehr cool, weil wir waren einfach vier Spacken, die nur Quatsch erzählt haben im Radio. Also eigentlich auch ein Boulevardmagazin gemacht haben, wo wir irgendwelche News gepickt haben, die vorgelesen und dazwischen dann irgendwie fanden wir coole Musik gespielt haben.
Großartig. Das war wirklich eine großartige Zeit. Ich wünschte, wir hätten noch einige von diesen Aufnahmen.
Aber wir haben sie, die Aufnahmen.
Wollt ihr News hören von Harrison Ford oder von Thomas D.?
Thomas D.!
Harrison Ford!
Na, Gott sei Dank, spricht für die Mehrheit von Harrison Ford. Ich habe aber meinen Newszettel nicht. Ich glaube, Andi, du hast ihn?
Alles klar.
Jetzt kommt's. Harrison Ford unterschrieb einen Vertrag mit Paramount Pictures über 5 Filme für insgesamt 75 Millionen Dollar.
Das ist eine Menge Geld, Mann.
Thomas D. liest News vor. Da hat es auch schon aufgehört. Das war eigentlich nicht so nur am Rande erwähnt und jetzt kommen wir schon wieder zur Musik.
So schnell ging das heute.
Ja, das ging ganz schön
abgefahrene Meldung.
Ich werfe mit großen Zahlen um sich her, aber das kostet mich.
So. Ja, da kommt ja auch noch die Steuer. Und
stimmt, druckt sogar noch nichts mehr. Der
Musik,
Arme.
Musik.
Jetzt?
Ja,
bitte jetzt. Okay.
Ist sehr chaotisch, aber auch lustig.
Ich habe damals als Kind die Radioshow ja manchmal gehört und wirklich so die Fantas kennengelernt. Fand es auch damals irgendwie total abgefahren, immer irgendwo zwischen lustig, chaotisch und manchmal auch einfach nur willenlos.
Die Radioshow hatten die Fantas Anfang der 90er, aber spulen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. In den Dezember 1988.
Wir erinnern uns, Thomas und Smudo kommen im Dezember 88 mit der Erleuchtung aus den USA zurück. Wir müssen auf Deutsch rappen. Michi und Andi sind einverstanden. Fehlt nur noch ein neuer Name, denn The Terminal Team passt ja jetzt nicht mehr. Ein deutscher Name muss her und den finden sie schnell.
Es hat original 5 Minuten gedauert, dann hießen wir die Fantastischen Vier. Das war ein sehr schnelles Brainstorming und es gab keine großen oder keine nennenswerten anderen Ideen, die ernsthaft irgendwie diskutiert worden wären. Und die erstbeste geile Idee, da haben wir sofort gemacht.
Alle Hip-Hop-Bands hießen so Dynamic Duo, Furious 5, Treacherous 3, immer diese gleichklingende Anlaut.
Das haben wir bei The Terminal Team, dann bei Die Zwielichtigen 2 und dann bei Die Fantastischen 4. Das ist wirklich so eine quasi natürliche Reihe, wie wir uns benannt haben. Drum kam uns Die Fantastischen 4, glaube ich, auch sofort als stimmig vor.
Klingt ja auch gut. Die Fantastischen Vier. Leider gibt's schon eine Comicbuchreihe von Marvel, die so heißt, das könnte Probleme geben. Deshalb schlägt jemand aus ihrem Team vor, nennt euch doch einfach die Fantastischen Vier. Also Fun wie Spaß.
Hätten wahrscheinlich auch viele falsch ausgesprochen. Wie heißen die? Die Fantastischen Vier?
Ja, voll. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Sie können das mit dem deutschen Markeninhaber der Fantastischen Vier Comics klären. Fazit: Solange die Fantas keine eigenen Comics machen, ist alles okay. Dürfen sie sich die Fantastischen Vier nennen.
Ohne Leute, unser Name fällt, denn kein Mensch mehr an Marvel-Helden.
Das rappt Thomas D. im Song 25. Und da hat er recht. Wir sind im Jahr 1989 und da nimmt schon bald der inoffizielle fünfte Fanta alles in die Hand.
Nee, nicht Chick McD, der ist ja raus.
Sondern ihr Manager.
Mein Name ist Andreas Lesker, man nennt mich Bär.
Mein Manager ist groß, ich wär, ihn nennen alle Bär und er hätte auch verloren, wenn er nicht wie einer wär. Denn hinter den Kulissen kämpft man mit harten Bandagen. Das Thema ist das gleiche, man sieht nur andere Visagen. Über Image und Moneten, was man will und was man kann. Deshalb hat der Bär einen dicken Pulli an, Mann.
Ich hatte ja auch mal 50, 60 Kilo mehr auf dem Rippen als jetzt. Ich bin der Manager der Fantastischen Vier seit 1989. Und die Rolle in der Band war, glaube ich, am Anfang eine deutlich andere als heute. Am Anfang war ich wohl der, man könnte fast sagen, Entdecker, weil ich war ja der Plattenladen-Fuzzi und der mit den Medien ein bisschen rummacht und da und dort. Und Michi kam zu mir, hat mir dieses Tape gebracht und ich habe mir das angehört und ich fand es halt sofort geil. Ich habe das Hausmeister gehört.
Und fragt euch eine jetzt noch, wer ist das und wie heißt er?
Thomas D.
Euer Hausmeister.
Was für eine geile Idee. Also überhaupt mal Deutsch, auf Deutsch zu rappen und dann auch noch gleich mit diesem Brick House ein Sample da rein. Boah, geile Idee. Also man hat so eine gewisse, aus meiner Sicht eine gewisse, ich habe jetzt eine gewisse Grundkreativität erkannt, die mich sofort geflasht hat, von Anfang an, erster Tag. Und am Anfang war das schon sehr viel Papa. Ne? Also sehr viel, also ja, Leute, also jetzt komm mal wieder runter, mach doch mal die Spüle sauber. Und also das waren halt Freaks aus der Vorstadt, aus dem Speckgürtel von Stuttgart, die einfach verkifft, versoffen, zerstrahlt und alles gleichzeitig waren irgendwie. Und die so ein bisschen auf Spur zu bringen und irgendwann auch diese gemeinschaftliche Entscheidung, weil es gibt tatsächlich ein Meeting bei mir in der WG damals, 90, habe ich sie zu mir gebeten und gesagt, Leute, wir müssen reden. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Aus meiner Sicht müssen wir uns jetzt entscheiden. Machen wir das weiter und machen wir es richtig oder lassen wir es? Wenn wir es richtig machen, brauche ich von euer Commitment. Dann müsst ihr aber dann auch irgendwie, dann ist nicht studieren und arbeiten nebenher, sondern dann ist jetzt Band sein. Und da haben wir uns alle fünf dazu entschlossen, das zu machen. Und das war natürlich die wichtigste, beste Entscheidung der Karriere, keine Frage. Und meine Rolle am Anfang war, glaube ich, wirklich die des Wadenbeißers. Ich habe mich bei der Plattenfirma extrem reingehängt, bin ja ohne Termin immer reingelaufen und hallo hier, das ist meiner Band und Promotion-Agenturen auf den Schlips geklopft und mit dem Verlag viel geredet und mit Live-Geschichten rum. Und ich mich um alles gekümmert, was eben ging und das mit sehr, sehr, sehr wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Arbeit. Also 18 Stunden arbeiten war einfach normal damals.
Ich habe den ja mal erlebt bei einer großen Besprechung vor dem Jubiläumskonzert, dem 20-jährigen, dem Heimspiel in Stuttgart.
2009, ne?
Genau. Und da saßen wir alle an so einer großen, langen Tafel, irgendwie so 30 Leute. Und da hat man schon gemerkt, wenn der Bär Luft holt und was zu sagen hat, dann sagt er das auch. Also der kann sich schon sehr gut durchsetzen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Immer hier die Ansagen, ja, genau.
So habe ich ihn auch kennengelernt. Ich glaube, die Fantas haben genau den richtigen Manager. Und gerade am Anfang auch brauchst du so jemand, der überall hingeht und die Leute richtig gehend nervt und sagt, hier, das sind meine Jungs, die wollen spielen. Wenn ich das heute nochmal höre, habe ich teilweise den Eindruck, die Fantas waren die allerersten Gangster-Rapper Deutschlands. Habe ich zu Thomas D. gesagt.
Ja, also, Gangster. Aber das war nicht real. Das erste Album ist noch sehr voll mit ein bisschen, wir nehmen das amerikanische Rapmusik, wie wir uns sie vorstellen, und münzen die um auf Deutsch, in deutscher Sprache. Und da haben wir uns natürlich viel wilder, mächtiger und cooler präsentiert, als wir in Wirklichkeit waren. Das ist ja klar.
Ihr hattet ja ziemlich viel Sex auf dem Album.
Und den Sex, den wir vorgegeben haben, zu haben, den hätten wir gerne gehabt. Deswegen haben wir drüber gerappt.
Verstehe. Ihr hattet aber auch Waffen auf dem Album und es gibt eine Messerstecherei. Smudo wird in den Arm gestochen in dem Song Du Arsch.
Stimmt. Sag mal, mein Text, den habe ich geschrieben tatsächlich und habe ihn aber wahrscheinlich, habe ich mich geschämt, ihn zu rappen. Und der Smudo fand den so geil, dass er gesagt hat, ich rapp den. Der hat den Text so gefeiert. Feiert er heute noch. Der feiert diesen Text so.
Und so klingt das Ganze. Das, was ihr jetzt hört, spielt in einem Club.
Der Macker geht einen Schritt zurück und hält ein Messer in der Hand. Ruckzuck hab ich die Hosen voll, weil ich zu Hause meistens fand. Was willst du mit dem Deutschen sprich? Er versteht keinen Spaß. Stich mir in den Arm, ich denk nur noch so ein Arsch. Genug ist genug, den 80 Mark fürs auf den Schädel und dann in die Eier hauen. Dann fühlt er tüchtig wie ein Mädel.
Das ist ein bisschen süß, oder? Was damals als hart galt.
Ja, voll. Aber es geht ja noch weiter.
Raus aus der Disco, rein in meine Karre und aus dem Handschuhfach meine Bärenschutzerklare. Dann zurück den Typ, das Hundeblasen, ab ins Auto und dann heim. Danach so einem netten Abend bin ich auch mal gern allein. Auch Mutti sieht mich gern, geh ich zu spät ins Bett. Also gut, tschüss und schlaft recht nett.
Ab da wird dann der Humor wieder etwas deutlicher. Und ich bitte auch den Geneigten, ich bitte die Jury, den letzten Satz jetzt nicht zu ernst zu nehmen. Weil das war natürlich, ist nicht passiert. Und wir haben halt das Klischee der amerikanischen Rapmusik ein bisschen verdeutscht. Und dann haben wir aber sehr schnell ja zu uns selbst gefunden, Gott sei Dank, und haben uns dann aus diesen Sphären ein bisschen wegbewegt. Der Wunsch nach Sex, Party, Drogen und guter Laune blieb. Aber so die dunkle Seite mit Verbrechen, die wir nie begangen haben, die haben wir dann auch, da haben wir uns ausgeschwiegen.
Thomas D. hat es schön auf den Punkt gebracht. Wir hatten das mit dem Gangster-Rap 1992 überwunden. Die anderen brauchen noch ein bisschen.
Und ansonsten sind auf dem Album andere Elemente, die so gar nicht Gangster sind. Die vielen Hörspiel-Samples zum Beispiel, wie im Titeltrack Jetzt geht's ab.
Ich sieben Tage in der Woche hör ich Hip-Hop mit dem Mikro in der Hand, denn dann geht's ab.
Was meinst du damit, was noch? Wenn du die Glocke bewegst, dann läutet sie weiter nicht.
Ja, Bert, wenn ich diese Glocke bewege, dann läutet sie. Ja, aber es könnte doch auch sein, dass ein Monster erscheint und auf der Flöte spielt.
Ernie und Bert und die Fantas. Insgesamt hört man, finde ich, total gut, wie viel Spaß die Jungs bei der Aufnahme des Albums hatten. Einfach vier Typen Anfang 20, die machen, worauf sie Bock haben.
18.000 Mal verkauft sich ihr erstes Album Jetzt geht's ab. Das ist für 1991 okay, ein Achtungserfolg, aber jetzt auch nicht so doll.
Ja, leben können wir von diesen 18.000 verkauften Alben auch nicht. Und hier mal ein Konzert in irgendeinem Jugendhausclub oder in einer Disco für 1.000 Mark oder so, davon können wir auch nicht leben. Deswegen waren wir dann schon happy, als wir nochmal die Chance gekriegt haben, ein zweites Album zu machen.
Die Plattenfirma hätte ja jetzt auch sagen können, sorry Jungs, das war's, ist aber nicht so. Die glaubt an die Jungs und sagt, weiter geht's. Live haben sich die Fantas zu diesem Zeitpunkt auch im kleinen Rahmen schon einen guten Ruf erspielt. Aber für das zweite Album, da soll jetzt ein Hit her. Irgendein Song, der im Radio läuft, um bekannter zu werden.
Es gab damals ja kaum andere Wege, neue Musik bekannt zu machen. Viva gab's noch nicht. Deutsches MTV gab's noch nicht, Spotify gab's auch nicht, Internet hatte fast niemand und im Radio, das war dann das Problem, lief kaum deutschsprachige Musik, außer mal Grönemeyer und Westernhagen, aber Rap natürlich schon gar nicht. Aber die Fantas versuchen's und als ihr zweites Album 4 gewinnt fertig ist, ist die entscheidende Frage, was soll die erste Single werden, mit welchem Song schaffen sie es im Radio zu laufen? Smudo ist für diesen Song.
Ich kann es nicht verleugnen und ich will es nicht bestreiten. Es geht hier um den Austausch von Körperflüssigkeiten.
Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen.
Gib mir deinen Saft.
Die Dirty Fantas. Ein echt guter Beat für die Zeit. Props an Andy Y. Aber klar, textlich ist das natürlich schwierig fürs Radio.
Das sieht auch ihr Manager Bär so. Smudo findet aber, das ist die erste Single.
Da habe ich mich natürlich mit dem wahnsinnig gestritten. Damals auch im Hof von Musicland, weil ich mein Leben nicht vergessen, wie wir uns da fast gekloppt haben. Da habe ich gesagt, Smudo, das deutsche Radio fängt gerade ganz leise an, überhaupt wieder deutsche Texte überhaupt mal wieder zu spielen. Und jetzt kommen wir hier mit, und dann kommen wir jetzt mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten.
Auch wenn die Säfte oben fließen, dann gilt es zu genießen. Dann gilt es sich zu öffnen, anstatt sich zu verschließen. Es geht hier um die seelischen Streicheleinheiten. Durch den Austausch von Körperflüssigkeiten.
Das wird niemals im Radio laufen. Da ist eine Mega-Nummer. Ja, die ist schräg ein Stück weit, ja. Ich finde auch cool, dass die auf der Platte ist. Aber es ist keine Single, auf gar keinen Fall. Also nein, so, oh, was für ein Theater. Aber ich habe mich durchgesetzt. Also wir würden nicht hier sitzen, wenn ich mich nicht durchgesetzt hätte. Saft wäre natürlich einfach, das wäre das wahrscheinlich das frühe Ende einer jungen Karriere gewesen.
Ja, das wäre es dann möglicherweise gewesen mit den Fantas, aber es kommt ganz anders.
Die Fantas entscheiden sich für den Song mit der Frau, die freitags nicht kann.
Hey, ist die da? die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Nein. Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht?
Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann.
Ist die da, 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 oder die da, ist die da, die da, die da, die da, die da?
Nein, freitags ist sie nie da.
Was wir uns und ihr euch vielleicht auch schon immer mal gefragt habt, was ist an der Dida-Geschichte wirklich wahr?
Mit dieser Bar und dann in der Bar zu treffen und dann erst zu erkennen, es ist die gleiche Frau. Das ist nie so passiert, aber dass die gleiche Frau gedatet wurde, ist passiert. Daraus ist Dida entstanden.
Michi Beck hat es gesagt, der Text von Dida wurde ein bisschen angepasst. Aber wie lief es denn wirklich mit dieser Frau?
Wie konnte ich so blöd sein?
Konnte ich so blöd sein?
Das ist »Wie konnte ich nur so blöd sein?« und in diesem älteren Fanta 4-Song wird die Geschichte von Dida genauer erzählt.
Im Song stehen die vier auf einer Bühne, im Publikum ist unter anderem eben diese eine Frau, die Andi bereits gekannt hat.
Das ist eine Freundin von Andis damaliger Freundin.
Und nach der Show stellt er Dida dann Smudo vor und sie flirtet direkt los.
Du kennst mich nicht, Smudo, ich bin Andis Freundin und ich kenne mich hier nicht aus, weil ich in dieser Gegend treu bin. Ich finde es ganz toll, wenn du mir Stuttgart zeigst und an diesem Wochenende deine Freizeit mit.
Andi ist mit seiner Freundin am Start, also ab zu ihm und es geht zur Sache.
Ein paar Tage später ruft Dida dann Smudo an und fragt nach einem Wiedersehen, aber Smudo sagt nur, oh nö, lass mal.
Dida lässt aber nicht locker und taucht trotzdem auf.
Nur Smudo ist bei einem Kumpel in Konstanz. Und jetzt?
Du weißt nicht wohin und schaut bei Thomas vorbei. Und der meint bei ihm sei für heute Nacht doch einfach frei. Der Thomas auf dem Wasserbett kann sie es einfach nicht lassen. Und sie fängt an, ihn unnatürlich anzufassen.
Und der Rest ergibt sich.
Das war Teenie-Scheiß, wo man nicht nachgedacht hat und einfach jede Gelegenheit wahrgenommen hat, die sich geboten hat, um seinen, wie hieß es damals, was hatte man noch? Hormone, glaube ich. Und zwar einen ganzen Sack voll. Und den musste man folgen. Der hat dich durchs Leben gezerrt.
Dida hat sich übrigens nie bei den Jungs gemeldet, nachdem sie von ihnen verewigt wurde.
Und so oft wie Dida im Radio gelaufen ist, hätte sie ja auch locker merken können, dass es um sie geht. Vielleicht war es ihr auch einfach unangenehm.
Ich habe Dida lustigerweise das erste Mal in ihrer Radioshow Die vierte Dimension gehört, als es noch kein Hit war. Und soweit ich mich erinnere, fand ich es damals schon ganz gut.
Und als es dann ein Hit war, habe ich es andauernd gehört. Zum Beispiel auf einer Autofahrt von Stuttgart nach Bielefeld. Da sind wir 5 Stunden gefahren, weil meine Eltern aus NRW kommen. Und da haben wir ungefähr 10 Mal in dieser Zeit Dida gehört, weil halt irgendwie alle halbe, dreiviertel Stunde ein neuer Radiosender kam, neues Sendegebiet. Und da lief halt überall Dida. Dida, Dida, Dida. Das war wirklich der Dida-Tag.
Und genau das war ja auch ihr Ziel, ne? Dass es aber solche Ausmaße annimmt, das hätten sie selber nicht gedacht. Die absoluten Durchstarter des Jahres 1992 titelt die Bravo, in der sie dann fast wöchentlich drin sind.
Plötzlich ist die da überall und auch das dazugehörige Album 4 gewinnt, läuft richtig gut. Dida stellt das Leben der Fantas komplett auf den Kopf und das geht super schnell. Das dauert alles nur ein paar Wochen und wie das genau gelaufen ist, das erleben wir jetzt nochmal.
Wir starten am 7. September 1992. An diesem Tag erscheint Dida und steigt tatsächlich kurz danach direkt in die Charts ein, auf dem sensationellen Platz 98.
Das ist schon für uns ein Sektkorken-Erfolg. Und dann haben wir nebenher auch noch sehr viel Promotion gemacht. Wir sind als witzige Typen von Radiostation zu Radiostation gegangen. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt.
Im Radio und in Stereo hört ihr uns überall und jeden Tag und sowieso. Und die Fantastischen Vier sagen, hier geblieben, dreh den Sender auf.
Das sind einfach gute Typen, die fallen total auf, die sehen lustig aus, die erzählen lustige Sachen. Also kein Wunder, dass das gut funktioniert hat.
Anfang Oktober ist Dida schon auf Platz 25 in den Charts und das Album 4 gewinnt auf Platz 15. Das erfährt Michi Beck am Telefon. Die anderen sind live dabei und können sich fassen.
Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwie so eine Sensationsmeldung.
Ja, und weiter?
Sag das hier zwischendurch uns auf.
Ey, die Single ist auf 25 jetzt.
Was? Oh.
Und? Ja, und was noch?
Die LP.
Die LP ist auf 15.
Ey, Christian, der lügt doch gerade. Der macht doch bloß Spaß. Ey, der muss doch lügen. Was kostet denn die Welt?
Und das Geile ist, das sind Originalaufnahmen von damals.
Die Fantas sind gerade auf Tour, Eines Morgens wacht Andy Y. im Hotel auf und macht MTV an.
Und dann kam zum allerersten Mal dieses Video. Also es war richtig klischee-mäßig, dass mein eigenes Video auf MTV kommt und mich das wie ein Dampfhammer getroffen hat. Und ich habe gedacht, wow, das gibt's ja gar nicht.
Im Video von Dida machen die vier natürlich ihren Dida-Dance, also so eine leicht gebückte Haltung. Arme ausbreiten, als wolle man jemand umarmen und dann das linke und rechte Knie abwechselnd so ruckartig hochziehen. Und dann fahren sie noch im offenen roten Cabrio durch Leipzig und es steigt eine Frau nach der anderen ein, weil alle eine Autopanne haben. Und bis heute frage ich mich, warum trägt eine der Frauen so einen grünen Helm mit so einer Bergwerkslampe drauf?
Das Video hat ein amerikanischer Regisseur gedreht. Begründung der Plattenfirma: dessen Videos laufen auf MTV, also dreht ihr mit dem. Und mit das Erste, was dem Regisseur zu Deutschland eingefallen ist: Trabis. Also diese DDR-Plastikautos mit den stinkenden Abgasen. Deshalb sind Trabis im Video.
Die Fantas sind da sehr naiv rangegangen, hatten ja mit Musikvideos auch überhaupt keine Erfahrung damals, haben sich außerdem über die Optik erstmal keine Gedanken gemacht.
Aber es funktioniert. Wenige Tage nachdem Andy das Dida-Video auf MTV gesehen hat, spielen die Fantas am 8. Oktober 1992 im Schwimmbad-Musikclub in Heidelberg. Und merken schnell, ab jetzt ist alles anders.
Das war ebenso ein sehr absurder Moment. Und im Heidelberger Schwimmbadclub, wo nur 500 reinpassen, sitzen wir im Backstage-Raum am frühen Abend, eine Stunde vor unserem Konzert, spechten hinten aus dem Guckloch und sehen eine Schlange von 1000 Leuten, die sich über den Parkplatz schlängelt.
Oh, wie landet das?
Alles der Oberhammer.
Machst du nur Unwand?
Yeah! Dantan, reiß den Laden nieder!
Ihr spinnt ja alle.
Zwischen denen Bär T-Shirts versucht zu verkaufen und die auch eigentlich mal Rheinkammerladen bereits voll war.
Und wir dachten, es wäre noch eine andere Veranstaltung. Ja. Wo wollen die denn alle hin?
Die wollen zu uns. Und da haben wir gemerkt, das war der, wenn man jetzt fragen würde, was war das Schlüsselerlebnis rund ums Populärwerden? Das war dieser Moment, weil da ist uns allen, da hat es gemacht, alles war irgendwie anders.
Wahnsinn.
Wo einfach klar war, wir können die Tour so in der Art nicht fortsetzen. Wir fangen jetzt an, während der Tour größere Hallen zu verlegen, in größere Hallen, mehr Anlage dazu zu mieten und so weiter. Und haben unsere gesamte Produktion während der Tour aufgeblasen, um dem noch halbwegs gerecht zu werden.
Schon Jahre vor dem großen Durchbruch hat Thomas D. mal Folgendes selbstbewusst in die Kamera gesagt.
Ich werde Popstar.
Jetzt ist er Popstar und wenn er und seine Freunde irgendwo auftauchen, wird's laut.
Ein paar Monate vorher haben die halt noch in Jugendhäusern gespielt, aber die sind jetzt deutlich zu klein. Das erklärt ihr Manager Bär, hörbar gestresst, in einem Radiointerview mit Moderator Stefan Siller.
Ich habe gestern einen Anruf von einem Jugendhaus in Wertheim bekommen. Die versuchen, euch seit einem Jahr zu kriegen und das klappt nie, weil da das Management...
Ja, den Anruf habe ich auch bekommen.
Habt ihr auch gekriegt, ja?
Den habe ich mehrere Mal bekommen, den Anruf, aber es gibt Leute, die das irgendwie nicht kapieren wollen, wenn man Nein sagt.
Also ist das für die jetzt gestorben? Ich dachte, ich könnte jetzt ein gutes Werk für die tun.
Nee, es ist einfach nicht. Es ist einfach von daher gestorben, dass die im Januar meinen, sie müssten uns buchen für Herbst und dass wir aber den Herbst schon irgendwie letztes Jahr verbucht haben. Wir haben letztes Jahr an die 100 Konzerte gemacht und werden dieses Jahr auch so, naja, mindestens wieder auf 80, 85 kommen.
Toll.
Und das kann ja.
Das ist ein Abstieg.
Von 185. Wir müssen zwischendurch auch mal, oder die Jungs müssen zwischendurch auch mal eine neue Platte produzieren und so. Wir können nicht irgendwie jeder Konzertanfrage eben nachgehen. Es geht einfach nicht mehr.
Vielleicht seid ihr ja inzwischen auch so, dass er nicht mehr in Jugendhäusern auftretet.
Ja, das trifft auch ungefähr.
Das trifft auch ungefähr zu. Das liegt aber nicht daran, dass die Band jetzt zu, sich dafür zu fein wäre, sondern dass es einfach nicht geht, weil im Jugendhaus vielleicht dann, wobei das Jugendhaus Wertheim wollte das in der Halle machen mit 2000 Leuten, aber das heißt, diese 2000er Hallen sind mittlerweile ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu klein geworden, weil dann doch immer die Beschwerden oft größer sind als die Freude darüber, dass man dort spielt. Weil da eben 2000 Leute drin sind und 4000 davor stehen oder sich tierisch aufregen, dass sie keine Karte mehr kriegen. Und wir würden eigentlich eher Fans zufriedenstellen und nicht verärgern.
Der gestresste Bär kann unmöglich allen Anfragen gerecht werden. Alle wollen die Fantas.
Währenddessen klettert Dida im Laufe des Novembers 1992 bis auf Platz 2 der deutschen Charts. Und das Album 4 gewinnt läuft auch mega. Wir erinnern uns, von ihrem ersten Album Jetzt geht's ab haben sie insgesamt 18.000 Exemplare verkauft. So viel verkaufen sie bei 4 Gewinnt bald pro Tag.
Alle reißen sich um die neuen Stars und wollen sie auch in ihrer Sendung haben.
Das hieß von der Plattenfirma, ihr sollt zu MTV, das war damals noch Mandela Street in London, da gab es noch kein deutsches MTV, geschweige denn Viva. Und danach sollte aber zu Dieter Thomas Heck hier Musik liegt in der Luft, diese unsägliche Samstagabendsendung.
Was für ein geiler Kontrast an einem Tag bei MTV beim coolen und lustigen Moderator Ray Cokes.
Die fantastische für euch.
Direkt am nächsten Tag bei Dieter Thomas Heck im ZDF.
Die fantastischen vier. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind die da.
Damit sind sie in einer Sendung mit Schlagerstars und einer Blaskapelle. Da haben sie sich auch erstmal überlegt, wollen wir das wirklich machen? Weil sau uncool.
Aber eben auch um die 10 Millionen Zuschauer pro Sendung. Sie machen's.
Man muss auch sagen, damals gab es ja auch nur sehr handverlesene Musiksendungen oder Sendungen, in denen man Musik platzieren konnte. Es war definitiv Geld oder Liebe, Wetten, das. Und dann diese, etwas hausbackenen Musiklinien in der Luft oder solche Sachen halt, das war's dann aber. Bei MTV bist du als deutsche Band ganz hartes Brot. Und dann hieß es, MTV findet es total mega und ihr sollt zu Ray Cokes und ihr sollt da. Und so, okay, also dann. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu organisieren und zu checken und so, habe dann irgendwann festgestellt, wir finden keine Linienflüge, die das matchen. Es geht nicht. Wir kommen da nicht hin und rechtzeitig zurück zu dieser Aufzeichnung, zu Dieter Thomas Heck. Und dann sagt der Fitz Braum damals, unser A&R, unser Mentor bei Sony, sagte, ja, dann müssen wir das halt mit dem Privatjet machen. Und ich sagte, ja, klar, Privatjet. Verarschen kann ich mich selber. Also ich bin, glaube ich, 1,5 Jahre vorher das erste Mal in meinem Linie geflogen. Also nicht Charter nach Spanien, sondern einfach mal mit der Lufthansa nach Hamburg. Also wow, was ist denn hier los? Und so. Ja, und da saßen wir dann plötzlich dann in einem echten, tatsächlich ein echter Lear, also ein richtiger Learjet, das ist ja eine Marke. Da saßen wir drin, vor uns stand eine 747, die gestartet ist. Ich dachte, wir werden das gleich eingesaugt oder weggeblasen oder so, keine Ahnung. Das war schon ein bisschen beängstigend, weil das sitzt ja dann doch noch in einem relativ kleinen Flieger. Ja, und dann flogen wir dahin.
So erleben die Fantastischen Vier und ihr Manager Bear ihren ersten Flug im Privatjet. So richtig Popstars-like halt, aber sie sind jetzt halt auch Popstars.
Und auf ihrem Konto sieht es plötzlich auch deutlich besser aus. Aber das ist erst der Anfang, denn in der Musikindustrie dauert es oft eine Weile, bis die Kohle ausbezahlt wird. Und deshalb hat der Bear den Fantas auf ihrem ersten Privatjet-Flug eröffnet, was da bald finanziell bei ihnen passieren wird.
Wir waren tatsächlich auf 13.000, also schon sehr, sehr hoch für ein Verkehrsflugzeug irgendwie. Und habe ich gesagt, Leute, ich muss euch mal irgendwie erklären, was hier gerade abgeht. Ne? Dann habe ich ihnen halt mal gesagt, wie viel Geld sie jetzt gerade verdienen im Moment. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, aufgrund dieses Riesenerfolgs, wie viel Gewinn, wird die nächste Platte nicht null verkaufen. Das heißt, da ist schon so ein Betrag im Raum, der ist für das, wo wir herkommen. Wir waren ja alle rotzepleite, also inklusive mir alle. Ist schon krass. Und das haben sie mir nicht so richtig abgekauft. Also so, ja, du wieder laber und so. Also, nee, nicht ich wieder. Das sind valide Zahlen. Klar, ist nicht auf 5.000 Mark hin oder her, aber das ist schon ein Fakt, was hier abgeht. Ich weiß ja auch unsere Lizenzbasis und ich weiß ja, was da kommt und was noch kommen wird und dann live und noch ein bisschen Merch und das und Verlag und bla. Und das war schon auch so ein legendary Moment, definitiv. Also das erste Mal Learjet und dann aber auch gleich verkündet bekommen, dass man auf dem Weg zum Millionär ist, ist schon krass.
Kannst du sagen, was das ungefähr für eine Summe war, die du da in Aussicht gestellt hast?
Ja, ungefähr 3 Millionen Mark. So, roundabout.
Also die Band insgesamt verdient hat.
Ja, genau. Und das war ja gerade erst so der erste Anschub. Also es war schon, also wenn du da herkommst, dass du, also was wir früher bei mir im WG-Zimmer getroffen haben, um irgendwie Bandbesprechungen zu machen, dann haben die sich gestritten, wer die Sprit zahlt, weil die mussten aus Gerling, Ditzinger oder sonst wo hierher fahren. Und dann, ich habe keine Kohle und so. Das Mudo hat in irgendeinem Plattenladen ausgeholfen und hat nebenher noch Zivildienst gemacht. Also waren einfach echt abgebrannt. Ja. Und dann plötzlich über ein paar hunderttausend Mark zu verfügen und auf dem Weg zur ersten Million, war schon ein ziemliches Spektakel.
Also nur noch mal so. Es ist Ende 1992 und schon damals ist jeder einzelne Fanta auf dem Weg zur ersten Million.
Die Fantas haben plötzlich jede Menge Asche. Und auch mit den Mädels klappt es jetzt viel besser.
Ja, zweifellos. Also muss ich schon sagen, ich hatte in der Zeit, was das angeht, auf jeden Fall das Gefühl, dass ich auf das richtige Pferd gesetzt habe. Aber teilweise waren es auch dann einfach gute Bekannte, mit denen man dann auch wirklich freundschaftlich verbunden war. Das hat es auch gegeben. Also auf jeden Fall generell, um Leute kennenzulernen, war diese Art, dass durch die Lande reisens und Musik machen und dadurch Leute kennenlernen, egal ob Groupies oder andere, das hat mich doch sehr bereichert. Und mich hat auch sehr bereichert, überhaupt durch die Lande zu reisen und einfach nur mein leicht provinzielles Stuttgart auch ein bisschen zu verlassen, um andere Erfahrungen zu machen. Also die anderen Städte kennenzulernen, die anderen Mentalitäten in Deutschland kennenzulernen. Das fand ich total super. Das hat mich echt sehr bereichert, muss ich wirklich sagen.
Wie das mit den weiblichen Fans damals war, das habe ich Thomas D. auch 2008 schon mal gefragt. Achtet bitte darauf, wie ich gleich investigativ nachfrage.
Wir waren immer schon einfach viel zu nett, um für diesen schnellen, schmutzigen, anonymen Sex.
Und jetzt ehrlich?
Ich glaube nicht, nee. Nee, nichts, keine so One-Night-Stands mit Groupies. Eher so 20 bis 50 Night-Stands mit Freundinnen. Das Schlimme ist ja, finde ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Attraktivität bei einer Frau zeugt nicht dadurch, indem sie sagt, ich will ein Kind von dir oder ihre Brüste flasht, sondern Attraktivität hat was mit Charme zu tun, mit Auftritt, mit Grazie, mit Selbstwertgefühl. Und das sinkt doch ganz stark, wenn man in der ersten Reihe hysterisch verschwitzt, schreit, ich will mit dir schlafen. Das finde ich nicht attraktiv. Tut mir leid.
Wir haben Smudo im Interview auch an einen sehr speziellen Fanbrief erinnert, von dem wir erfahren haben.
Da liegt hier irgendwo rum ein Regenjackenficker. Das ist eines meiner Souvenirs, die ich nie wegschmeiß.
Ey, der Regenjackenficker ist das Allergeilste. Pass auf.
Der Regenjackenficker ist absolut legendär.
Dann hat Smudo versucht, den Originalbrief von ihm zu finden. Eigentlich hat er aber gar nicht mehr so viel Zeit.
Das ist mir egal, komme ich zu spät zu meinem Meeting. Regenjackenficker geht vor.
Das ist ein Fanbrief gewesen, auf so einer Moderationskarte, so groß. Und die war beidseitig beschrieben. Und dann stand, hallo Thomas, ich bin's Christian, so und so. Und ich finde deine Musik voll toll. Und mir gefällt vor allem das Lied Es wird Regen geben, nämlich sehr, sehr gut.
Es wird Regen geben. Es wird Regen geben.
Ich stehe nämlich auf gelbe Jacken und auf Regenjacken.
Bei Auftritten hat Thomas D. immer eine gelbe Regenjacke getragen, wenn sie den Song performt haben.
Wenn ich solche Jacken sehe, dann werde ich immer geil und kriege einen Steifen. Viele Grüße, Christian, genannt der Regenjackenficker. Der Regenjackenficker. Ganz normal, der hat so ganz normal geschrieben. Christian, genannt der Regenjackenficker. Also, man nennt ihn so, er ist bekannt unter diesem Namen.
Wir haben ja jetzt gehört, was damals nach dem Dida-Hype bei den Jungs abgegangen ist. Die vier erobern die Charts, die großen Bühnen und vor allem die Fanherzen.
Nicht nur das von Christian, also nur Liebe und Sonnenschein bei den Fantas?
Lass die Sonne rein.
Lass die Wahrheit. Lass die Sonne rein. Lass die Sonne rein.
Nee, nicht wirklich. Es gibt auch jede Menge Schatten. Darüber sprechen wir jetzt.
Es stehen nicht alle auf die Jungs. Manche sagen auch:
Mit ihren miesen Tricks können die mich nicht locken, weil ich weiß, sie können nix, nur Kohle absorben.
Ja, das sagen Teile der Hip-Hop-Szene, die übrigens damals noch ziemlich klein ist. Das, was die Fantas machen, ist Sellout, lautet der Vorwurf aus der Hip-Hop-Szene. Das ist uncool und albern oder so.
Ich glaube, das Unangenehme war mir, dass uns alle scheiße finden bei der Hip-Hop-Szene. Das hat mich richtig fertig gemacht.
Jahre später, 1998, hat Michi Beck mal dazu in einem Viva-Interview gesagt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, glaube ich, hätte ich mich auch gedisst, weil wir einfach nicht aufgepasst haben, dass wir so dargestellt werden, wie wir uns selber sehen.
Das unterstreiche ich vor allem für damals. Ich glaube, dass, wie wir es gemacht haben, es trotzdem richtig war, weil ich uns ja nach wie vor auch inhaltlich, auch wenn man Musik macht, einfach genauso als Popband sehe wie als Rap-Act oder Hip-Hop-Act. Das ist bei uns so gleich aufgeteilt. Und das kann ich jetzt so nach 35 Jahren Karriere viel leichtfertiger sagen, weil das sind wir, ne? Das ist auch so vielleicht auch unser Alleinstellungsmerkmal darin. Und es ist halt einfach ehrlich, das sind wir halt nun mal, vor allem inhaltlich und musikalisch. Aber so die Vermarktung selbst. Und damals wollte ich halt einfach cooler sein. Und da war mehr so Skateboard und Snowboard und hier so Hip-Hop-Szene und da irgendwie coole Klamotten. Und das war alles so, und es war, sah alles so uncool aus, weil es natürlich von Bravo und Konsorten und wenn wir halt bei Dieter Thomas Heck aufgetreten sind und so, einfach für mich uncool rüberkam, aber halt natürlich ein mega Verbreitungsmotor war, so damals Fernsehen und Bravo und alles. Und wir deswegen auch so berühmt geworden sind und mir dieses Leben ermöglicht wurde. Insofern kann ich das wieder unterstreichen, wenn ich nicht in dieser Band wäre und das damals gesehen hätte, hätte ich uns auch gedisst. So, jetzt geht's ab und vier Gewinnzeit. Das war einfach optisch echt ziemlich uncool.
Das kann man wohl so sagen.
Und wenn du ständig in der Bravo bist und so einen poppigen Hit hast wie die da, dann kommen halt plötzlich auch andere Fans zu den Konzerten als vorher. Nicht mehr so die coolen Hip-Hopper, sondern so 12-, 13-Jährige.
Da fing es an, dass das hart an uns genagt hat. Da war wirklich nur noch Kinder auf die Shows kamen, hysterisch geschrien hatten. Und was man sich so denkt, das muss doch toll sein, war eher ein bisschen Angst einflößend. Da hat mich so ein paar Szenen gedreht, in die Kamera reingesprochen. Warum finden uns da Kinder gut? Kackt voll ab. Wir haben so eine Knarre gehabt, mit der wir böse gespielt haben. Ich bin Thomas, bam, ich bin scheiß böse. Und ich hatte so in der Hand gehabt und hat die sich so in den Mund gesteckt. Ah, das war die nicht aus. Bam, und hat so ein Gag gemacht. Wir haben es so in die Doku reingenommen, so richtig derbe abgekotzt. Und das war sehr, sehr ehrlich. Dieses Ding, es sieht aus wie gespielt, aber das war total ehrlich.
Nächstes Problem, die Fantastischen Vier sind für viele einfach nur noch die da.
Da habe ich zum ersten Mal gewusst, was andere Leute Depressionen nennen. Das fand ich gar nicht lustig, wenn man eben von einer Band, die sehr facettenreich ist, und wir hatten auf der Vier gewinnt ja auch schon ernste Themen angesprochen und uns ein paar Gedanken gemacht. Und du wirst dann reduziert auf zwei Worte, die da.
Ha, da sind sie, Lieutenant, die gesuchte Frau, die da, die da.
Und da musste erstmal ein Jahr lang kämpfen oder vor dem Kampf überhaupt noch. Plötzlich wird für den einen als Popstar gefeiert, für den anderen als Sellouter verschrien. Und dabei bin ich doch der gleiche, der ich gestern auch war. Nur gestern war ich noch niemand und heute bin ich plötzlich angeblich, wie gesagt, zwischen Popstar und Verräter. Rap-Verräter.
Daraufhin spielen die Fantas viele Jahre die da nicht mehr bei ihren Konzerten. Bis zu einem Erlebnis in St. Moritz in der Schweiz. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge.
Dida ist auch immer wieder Thema auf ihrem aktuellen Album.
Okay, dann mach ich halt den Dida-Dance und sag begeistert zu den Geistern, die ich lief. Es war nicht bloß ein Tief, es war auch positiv. Dida ist von Dauer, denn ich will es so. Deutscher Rap ist sauer, denn ich will es so. Yes, I got the power, denn ich will es so.
Heute, Jahrzehnte später, gehen die Fantas humorvoll mit Dida um, stehen da längst drüber, ist klar. Damals haben sie sich zu Recht dran gestört, dass sie von vielen nur noch auf diese zwei Worte reduziert wurden.
Denn die Jungs haben auf ihrem Album Vier gewinnt neben lockeren Songs wie Die da, Saft oder Lass die Sonne rein eben auch durchaus tiefgründigere Tracks.
Ey, wir haben Es wird Regen geben, ja, als wirklich sozialkritischen, gesellschaftskritischen Text.
Drei gute Gedanken, gehörst du auch zu den Bleichen, du wirst reicher durch Bereicherung in allen Bereichen. Ging das zu schnell, setz die Nadel zurück. Hat's dir nicht gefallen, hör ein anderes Stück. Doch schalt niemals ab und hör niemals auf zu denken, das ist nicht umsonst. Ich will dir auch nicht schenken, Hausmeister Thomas D. Für heute bin ich raus, ich zieh den Regenmantel an, denn es sieht nach Regen.
Wir hatten immer schon, ich meine individuell, aber schnell fand ich damals von Smudo ganz, ganz wahnsinnig toll, dass der so einen Text geschrieben hat, wäre ich nie drauf gekommen. Ja, es war die Reflexion aus Sex in den Medien, eher im Bravo und Konsorten, wo man dann schon Brüste gesehen hat, auch wenn man selber noch keine hatte. Also als Frau jetzt.
Ist das Produkt eine Illustrierte und eigentlich nicht so toll? Dann macht man halt das Magazin vor mit Titten voll. Diese Strategie liefert Illusionen satt und beschreibt einen Zustand, den die Realität nicht hat. Und zwar die ganze Gegend ist voll mit geilen Leibern. Doch bist du gerade nicht angesagt, dann kriegst du keine leider. Dazu musst du schon was leisten, nicht so sein wie die meisten. Musst einen geilen Body haben und Gewichte reißen. Raus aus den Klamotten und rein in das Solarium. Optik ist das Hauptkriterium, sagt dir dein Medium.
Ja, den Track fand ich aber auch schon immer geil und der wirkt heute so im oberflächlichen Social-Media-Zeitalter total modern, ne?
Ja, und die Beats von Andy Y auf Vier gewinnt sind auch echt gut. Vor allem, wenn man weiß, das hat er sich ja alles selbst beigebracht.
Ich habe mir einfach echt Mühe gegeben. Ich hatte keine Ahnung, habe mir aber viel Mühe gegeben. Er war stets bemüht.
So sympathisch bescheiden, der Andy.
Die Fantas merken sehr schnell, schon während des krassen Dida-Erfolgs, so geht's nicht weiter. Sie fühlen sich missverstanden und sagen, wir sind mehr als Dida.
Ja, also ganz, ganz extrem vorangetrieben hat's der Michi Beck, das ist ganz klar. er ist ja auch unser Stilpapst, ja, und er hat halt schon gewusst, dass wenn wir so weitermachen, das wird uns nicht gut tun. Ja, hat er auch völlig recht gehabt.
Es gibt ja auch Bands, die zerbrechen an so etwas. An einem Hit wie Dida, der eigentlich nicht das repräsentiert, was sie sein wollen.
Ende 92, also 4 Monate nachdem Dida veröffentlicht wurde, wollen Michi Beck und Thomas D. einfach mal raus. Weit weg von Dida und dem ganzen Popstar-Trubel in Deutschland. Einfach mal Urlaub machen. Irgendwohin, wo sie keiner kennt und es schön warm ist. Sie fliegen auf die Philippinen. Dort entstehen die ersten Zeilen von Tag am Meer, von ihrem Nachfolgeralbum Die vierte Dimension.
Der Moment ist die Tat, die du tust. Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus, man ist immer noch da.
Hast du das gewollt?
Hast du Angst zu begehen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
Tag am Meer war wirklich das allererste Stück, das wir produziert haben von der ganzen Platte. Ja, dann, und dann war klar, wir haben so ein Stichwort gehabt, so ein Motto, haben gesagt, ja, uns trägt jetzt hier die vierte Dimension. Der vierte Dimensionsgedanke ist etwas bisschen schwer nachvollziehbares, was Verschwurbeltes, was total Bekifftes, was LSD-mäßiges, etwas, was über die normale Realität hinausgeht. Und auch die Fantas mussten über die normalen Dida-Fantas irgendwie deutlich sichtbar hinausgehen. Davon waren wir beseelt bei der Produktion von der vierten Dimension und das merkt man auch. Und auch unsere Verkäufe haben es auch gemerkt.
Vier Gewinnt verkauft sich 750.000 Mal, die vierte Dimension nur, in Anführungszeichen, 250.000 Mal, was hier aber immer noch eine 250.000 ist. Ne? Und es geht im Leben ja nicht nur um Verkaufszahlen, gell?
Tag am Meer ist er. Ich meine, die vierte Dimension hat einige dieser Schmuckstücke. Also wirklich, mach dich frei.
Mach dich frei. Come on everybody, get free. Jungle Brothers in the house, representing Germany.
Sieh dich im Spiegel an. Tag am Meer.
Tag am Meer.
Schizophren, wahnsinnig geiler Song.
Nur ich weiß, dass ich bin, was ich bin und nicht schizophren.
Ich finde diese ganze Platte, die vierte Dimension, ein Meisterwerk, ein Wurf, ein wirklich, weiß nicht, wie wir das damals geschafft haben, aber da haben wir was Bleibendes geschaffen.
Und ich habe es nicht verstanden. Ich weiß noch, ich habe die CD gehört und dachte, geil, jetzt kommen wieder die Hits, 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 die Pop-Sachen. Und ich habe es nicht verstanden, so mit 12 dachte ich, okay, das hat mich voll irritiert, das ist mir zu deep.
Ja, warum sind die auf einmal so ernst? Ja, ich will das poppige 4 gewinnt, das fanden wir natürlich in dem Alter cool. Und am besten hat mir noch zu geil für diese Welt gefallen, weil das so ähnlich war wie das, was sie vorher gemacht haben. Ne?
Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt.
Ja, und Fans in unserem Alter, so eben 10, 11, 12, so, die wollten sie halt nicht so haben.
Die vierte Dimension war aber ein sehr wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden der Band. Wenn sie dieses Album nicht gemacht hätten, wären sie an der falschen Wahrnehmung von außen vielleicht zerbrochen. Dann wäre es schon in der ersten Hälfte der 90er vorbei gewesen mit den Fantas. Das Album Die vierte Dimension ist also auch ein Grund, warum die vier immer noch hier sind.
Und damals ist Die vierte Dimension auch ein wichtiger Schritt zum nächsten Album Lauschgift, das dann wieder deutlich erfolgreicher wird. Und auf Lauschgift haben die Fantas auch ihren allerersten und bisher einzigen Nummer 1 Hit drauf. Sie ist weg.
Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich Karma trage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Herrn sagen.
So wie ich mich erinnere, hat der Michi gesagt, hey, leck mich am Arsch, ich schreibe jetzt einen Hit.
Vielleicht war Sie es weg, der wichtigste Song für mich bei den Fantastischen Vier, um zu den Frontman aufzuschließen sozusagen. Es war aber tatsächlich einfach ein ehrlicher Liebessong, der jetzt nicht damit zu tun hatte, dass mir die Freundin kurz davor weggelaufen ist, sondern meine damalige Freundin war zu der Zeit für ein Vierteljahr so, glaube ich, weg, arbeiten.
Denn sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war es schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg.
Wir saßen aber Andi in der Kalverstraße in so einem kleinen, verrotteten Dachfürst. Dachfürst. Und dann kam ja irgendwie diese erste Zeile, heute ist wieder einer der verdammten Tage. Und dann floss irgendwie so die erste Hälfte der ersten Strophe raus. Und dann Thomas ist als erstes eingestiegen. Ja, super.
Yeah, man. Super Anfang.
Da habe ich versucht, die ganzen Eindrücke, die ich erlebt hatte bis dahin, so mit verlassen werden oder auch selbst verlassen oder eben Liebeskapriolen zu beschreiben. Und zwar möglichst ehrlich beschreiben, auch nicht aus einer coolen Perspektive, auch nicht aus so einer typischen Rap-Perspektive, sondern einfach so ehrlich aufzuschreiben wie möglich.
Und dann aber auch dieser Moment, wo Smudo und ich sich dann noch zu Wort melden und so einen Gegenpart geben von, hey, jetzt hör mal auf und ja, wunderbar.
Ja, ja, wunderbar, tolle Rede, Mann. Hört ich dich nicht mal sagen, dich lässt jeder ran. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen.
Und das Kuriose dabei, als dann der Song fertig war, ist, dass ich noch nie so viele Reaktionen hatte. Dass so, genauso ging es mir auch, genauso habe ich mich auch gefühlt. Genauso. Das ist natürlich dann auch so ein Glückstreffer. Ne?
Also natürlich hätten wir nicht gedacht, dass es so ein Hit wird.
Zumindest um eine Nummer 1 Hit zu haben, war das bestimmt ein toller Moment.
Denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt. Denn sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein.
Nach Sie ist weg sind lustige Sachen passiert. Dass Leute einem auf der Straße hinterherrufen, Lawrence von Arabien!
Ja, genau.
Und was? Ja, weil das ist der Film, der einen Oscar erhält, in den die weibliche Hauptrolle fehlt.
Und Sie ist weg kann heute halb Deutschland mit rappen.
Sie ist weg ist ein Beweis, dass wir, und das war ja auch unser Ritterschlag, wir konnten einen Hit machen und trotzdem ein Album, was Kredibilität hat, ernst genommen wurde und uns auch uns als Künstler ernsthaft reflektiert hat. Und das gelingt echt selten.
Sie ist weg und das Album Lauschgift sind für die Fantas ein wirklich wichtiger Befreiungsschlag. Aber der wahnsinnig große Erfolg mit dem Album und ihr erster Nummer 1 Hit, Sie ist weg, führen natürlich dazu, dass das mit der Fanhysterie nicht weniger wird.
Ja, schau ins Publikum, schau dich an und schau dich um. Leute schrufen wie die Doofen oben rum und unten rum. Packen ihre Zettel aus, Schraubenschreiber Minen raus. Bekommen Autogramme, schlagen ihre Zelte auf von meinem Haus. Will ich dann raus, schau ich links und rechts und dann ab durch die Mitte schneller als der Reflex. Die Fans mir hinterher, gegen jede Fernsehregel. Und ich drück den Knopf, mit dem was Öl tropft. Und der Hebel für die Nägel wird gezogen. Das Blech wird verbogen, der Rahmen ist verzogen. Und die Fans beschreiben meinen Bogen.
So beschreibt es Mudo in dem sehr coolen Track Locker bleiben auf dem Lauschgift-Album. Die Fantas brauchen einige Jahre, bis sie lernen, mit dem Berühmtwerden und dem damit verbundenen Fanhype umzugehen.
Ich hatte das Gefühl, der Michi neigte am ehesten dazu, diesen Höhenflug zu erleben oder da auch gerne abzuheben, ein bisschen Diva-mäßig abzugehen?
Weil ich war so unsicher. Ne? Ich war unsicher und bin denen ganz schön mit Arroganz begegnet. Ich habe das gar nicht als Arroganz empfunden, sondern einfach als Selbstschutz, weil ich auch dachte, es hat vor allem dann nach Dida und als wir wirklich erkannt wurden und berühmt wurden, dachte ich immer, man muss anders sein als bisher in meinem Leben und ich muss da irgendwas erfüllen und so und dann muss irgendwas darstellen, was ich gar nicht bin und deswegen war ich dann eher arrogant und so, also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst, aber ich weiß noch bis heute, dass es einfach so eine Unsicherheit war und dass ich gedacht habe, ey, ich bin doch jetzt Popstar und ich kann doch jetzt nicht normal irgendwo mein Scheißhauspapier einkaufen und dann erkennen mich irgendwelche Mädels und so und kreischen und da konnte ich tatsächlich wirklich schlecht mit umgehen und das war wirklich auch wichtig, dass wir da so als Gruppe funktioniert haben, weil wir waren nicht nur eine Musikgruppe, sondern auch bis heute eigentlich auch unsere beste Therapiegruppe, so, weil immer einer, also jeder ist anders mit einer Situation umgegangen und Thomas und Smudo konnten schon immer viel besser mit Öffentlichkeit umgehen und deswegen haben wir immer dafür gesorgt, dass nicht einer durchdreht, ne? Ich immer durch die Zweifelei und durch den Berufsskeptiker hat man mich genannt und die anderen halt immer durch ihre super, Thomas durch seine super Freundlichkeit, Smudo durch sein Mikrofonprofessoren-Gelaber und immer sein neunmal klug sein und so und Andi halt eh immer der still war. Jeder hatte halt irgendwie sowas, wo den anderen was zeigen konnte, was man machen kann, aber auch dann wieder der andere einen von seinem Film ein bisschen runtergeholt hat.
Ja, früher hat Michi Beck ja oft eher arrogant gewirkt, ne, hat sein Pokerface aufgesetzt, einen auf coolen Popstar gemacht, wenig gelacht, Aber heute ist er genau das Gegenteil, ne?
Voll. Ich habe immer den Eindruck, er will so ein bisschen noch gegen dieses Image von damals ankämpfen, weil er immer super aufmerksam ist und super nett. Und ich dachte, okay, ja, cool. Ja, war jetzt gar nicht so notwendig, habe ich gar nicht erwartet. Aber ist natürlich sehr angenehm. Er hat es irgendwann kapiert.
Für mich war es irgendwie anders. Ich habe halt einfach ganz schön lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass so der Hausmarke oder der Michi Beck, der dann getroffen wird, einfach nur nett sein muss und freundlich und dann den Leuten das gibt, was sie gerne haben, auch durch mein selber Fan sein und andere Musiker und Stars treffen auf Festivals und so, die man bewundert, da habe ich auch gemerkt, es geht gar nicht, ne? Ich habe dann irgendwann aufgehört, als wir dann auch mit den Beastie Boys mal gespielt haben, die halt nun mal wirklich Idole von mir waren. Ich bin da nicht hin, weil ich auch schon von anderen Leuten gehört habe, die getroffen haben, die hatten dann keinen Bock oder waren fertig und haben dann nicht mit denen geredet. Und dann habe ich gemerkt, man kann das gar nicht erfüllen als Musiker oder als Star, wobei ich mich immer ungern, ich möchte mich nicht als Star bezeichnen, aber als jemand, der eben bekannt ist, kann man das gar nicht geben, sondern alles, was du geben kannst, ist freundlich zu sein in dem Moment und denjenigen vielleicht ein Foto zu geben oder kurz ein High Five oder wenn dann. Und also am Anfang, wenn da jemand kam, Hausmarke, dann war ich so, oh Gott, ey, bloß nicht weg, schnell weg, ich weiß nicht, was die oder der von mir will. Popularität ist wirklich ein merkwürdiger Lebensweg.
Michi Beck hat ja gesagt, dass Thomas D. viel besser mit der plötzlichen Popularität umgehen konnte als er. Aber auch Thomas hatte ziemliche Probleme damit, hätte ich persönlich gar nicht gedacht. Ich finde, ihm hat man es im Gegensatz zu Michi nie so richtig angemerkt. Und Thomas war ja auch derjenige, der schon sehr früh gesagt hat, ich will Popstar werden.
Also für mich war es eine sehr dunkle Erfahrung. Ich fand das totale Upturn. Ich fand das totale Betrug von dem, was ich erwartet habe.
Wenn Leute auf einen zukommen und immer eine vorgefasste Meinung haben. All diese Vorurteile, all dieses Nicht-Gesehen-Werden in diesem großen Scheinbaren Gesehen-Werden.
Das hat mir erstmal schwer zu schaffen gemacht.
Wir haben Michi Beck davon erzählt, wie sehr Thomas D. die Situation damals belastet hat.
Ja, interessant, weil Thomas wirklich jemand ist, der sehr unvoreingenommen auf Leute zugehen konnte schon immer und so ein Umarmen hat mit jedem. Und dann natürlich eben festgestellt hat, dass sie nicht den Thomas D. aus Ditzingen treffen, sondern Thomas D. aus der Bravo. Und ja, das war für ihn so das Ding.
Ja, dieser Spruch, ne, Anonymität ist ein sehr kostbares Gut. Und das merkt man erst, wenn man sie verloren hat. Der ist halt wahr. Und ich denke, mittlerweile habe ich mich mehr damit arrangiert oder ich mache mir weniger Gedanken drüber als damals noch. Was mir jetzt mehr Gedanken macht, ist, dass wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, das Licht, das ich abbekomme, fällt als Schatten direkt hinter mich und da steht erstmal meine Familie. Und das ist sehr interessant, dass meine Familie eigentlich voll viel Schatten abkriegt, wenn sie mit mir unterwegs ist. Weil erstmal hat sie dann nicht mehr mich allein, weil ich muss ja dann, ich teile ja dann meine Welt plötzlich mit anderen, die sind fremd, die interessieren sich aber nur für mich und nicht für meine Familie. Das heißt, du wirst plötzlich nicht mehr mit dem Arsch angeguckt, wo du doch gerade noch einfach ganz normal und plötzlich bist du niemand mehr oder egal und du bist sogar teilweise ja ein Störobjekt, weil ne, man will ja den Star vielleicht für sich alleine und dann ist deine Frau oder die Kinder tun sich schwer damit zu sagen, wer ihr Vater ist, weil sich in dem Moment dann das Verhalten des Gegenübers ändert. Weil dann bist du plötzlich der Sohn oder die Tochter von Thomas D. und nicht mehr der Mensch, der du gerade noch warst, ohne Vorgeschichte oder Nebenschauplatz, der sich da auftut. Also das ist auch eine interessante und leider unveränderliche Tatsache. Das finde ich gerade, das ist so gerade eher das Ding, wo ich denke, ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber hey, like Kanye said, I'm a star, how could I not shine?
In der nächsten Folge packen wir endlich die wirklich wichtigen Themen aus. Was ist eigentlich das Beauty-Geheimnis von Michi Beck?
Außerdem erzählen uns die vier sehr ehrlich, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen, ob sie was machen oder nicht.
Es gibt Sachen, die macht man mehr aus Liebe. Und es gibt andere Sachen, die macht man mehr aus einem Gefühl der Zukunftssicherung heraus. Weil man dann eben auch da gut bezahlt wird. Wir werden echt verdammt gut bezahlt. Das ist mit reingeschwungen, muss ich sagen.
Ich will nicht so weit gehen zu sagen, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, aber das man nicht zwingend ablehnen muss.
Um was für ein sehr lukratives Angebot es hier geht, das erfahren wir in der nächsten Folge.
Jeden Freitag erscheint eine neue Folge, also abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Fanta 4 Forever Baby ist ein Podcast von SWR 3. Host und Skript Nils Damz und Felix Leibelt.
Redaktion Eva Blasenbrei, Jo Bischofberger, Sandra Herbsthofer und Christopher Jenert. Fact-Checking Matthias Kugler und die Hauptabteilung für Information, Dokumentation und Archive.
Schnitt David Janus, Sounddesign und Komposition Nasu Hishri. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Simon Dreidoppel.
Also Feierabend, ich muss da drüben noch verputzen. Dann am Nachmittag, die erste Schicht trocknet gerade. Zweite wollten wir jetzt noch machen. Ich komme sofort. Ich hoffe, er hat alleine angefangen schon mal.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch dann manchmal auch, hey, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wenn ja, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt genau diese Frage.
Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen.
Was kann man zum Beispiel gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste tun? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach der Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und warum sind zum Beispiel Skipässe an manchen Tagen teurer als an anderen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben.
Das ist spannend und bietet neue Einblicke. Also hört doch mal rein in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.